Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und mich bedanken, dass ich hierhin eingeladen worden bin. Es freut mich sehr, dass ich bei Ihnen hier in Bregenz sprechen darf. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich habe pädagogische Psychologie studiert an der Uni Zürich und habe mich in den Jahren danach selbstständig gemacht als Erziehungsberaterin und bin in dieser Funktion zu den Leuten nach Hause gegangen. Also ein bisschen wie die Supernanny vom Fernsehen, aber weniger dramatisch, weil es ja kein Fernsehen ist, zum Glück. Ich habe dann das Kinder- und Jugendcoaching entdeckt und arbeite jetzt hauptsächlich in diesem Bereich. Das heißt, Kinder und Jugendliche kommen zu mir. Sie müssen sich das vorstellen, das ist etwas zwischen Therapie und Lernnachhilfe. Diese Lücke dazwischen füllen wir mit dem Jugendcoaching. Da kommen Kinder und Jugendliche, die Probleme haben in der Schule, geeignete Lernstrategien kennenlernen wollen, die an ihrem Selbstvertrauen arbeiten wollen, die vielleicht auch Probleme lösen wollen zu Hause oder in der Berufswahl oder in der Schule. Also auch Mobbing kann ein Thema sein und vieles andere. Ich bin Mutter von 2 Töchtern. Die sind 9 und 7 Jahre alt, also noch knapp vor Pubertätsbeginn. Und ich habe vor über 10 Jahren die Gelegenheit gehabt, eine jugendliche Frau, also ein Mädchen von 15 bis 18 Jahren, in meiner Obhut zu haben. Ich war ihre Pflegemutter und habe so, noch bevor ich selber Kinder bekam, mit den Großen angefangen und das auch ganz im Alltag erleben dürfen. Gut, ich möchte gerne Ihnen ein paar Dinge zum Thema Pubertät, Jugend, Teenager erzählen und hoffe auch, wie Frau Sagmeister, dass Sie vielleicht das andere eine oder andere mitnehmen können oder sich eben selber auf die Schultern klopfen können und sagen, okay, da sind wir offenbar so auf dem richtigen Gleis. Die Jugend von heute, ich möchte Ihnen etwas zitieren. Die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Was denken Sie? Von welcher Zeit ist dieses Zitat? Wie viel? 100 Jahre? Wer bietet mehr als 100 Jahre? Wer bietet mehr als 500 Jahre? Wer bietet mehr als 1000 Jahre? Also gut, Sie kennen es vielleicht. Es ist von Sokrates. Der lebte 470 bis 399 vor Christus. Und ich finde, das bezeichnete daran, dass die Jugend von heute eben schon immer zu reden gab. Und das tut sie auch heute, zu Recht. Das ist auch eben ihr gutes Recht. Gut. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Und zwar auch deshalb, weil ich eben auch Lerncoach bin und gerne auch die rechte Gehirnhälfte bediene, die eben auf Bilder anspricht und nicht nur die linke, die mehr auf Worte und Analyse anspricht. Der Sprung ins kalte Wasser. So geht es vielen Kindern und Jugendlichen, eben wenn die Pubertät beginnt. Aber nicht nur den Kindern, es geht auch den Familien so. Oftmals ist der Beginn der Pubertät wie ein neues Kapitel in der Familiengeschichte. Es gibt Eltern, die kommen zu mir und sagen, vor einem halben Jahr stand meine Tochter vor mir und ich hatte da ein Kind vor mir, das ich kannte, mit dem ich umzugehen wusste, das mir nahe war. Und jetzt steht da so ein großes Mädchen, oder schon fast eine junge Frau vor mir, die mir so ein bisschen fremd geworden ist. Dieser Wandel kann innerhalb eines halben Jahres passieren, also ziemlich rasch. Bei Mädchen beginnt die Vorpubertät etwa mit 9 Jahren. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat Mädchen. Also, bitte. Die Jungs, Die Knaben sind ein bisschen später dran, das ist naturbedingt so, etwa 1,5 bis 2 Jahre später, also etwa rund 11, 12 Jahre brauchen die, bis sie dann auch in die Pubertät, so in die Vorpubertät kommen, wo man schon so ein bisschen die ersten Anzeichen spürt. Ich möchte kurz die Begriffe etwas umreißen. Sie haben gehört Jugend, Pubertät, Teenager, Adoleszenz. Sind alles synonyme Begriffe, die je nach Herkunft ein bisschen anders gewertet werden. Gerade der Begriff Pubertät ist mehr medizinisch orientiert und die gehen davon aus, dass ein Mädchen in die Pubertät kommt, wenn sie die erste Menstruation bekommt. Wir wissen aber, dass diese Veränderungen schon viel früher sichtbar werden. Dass schon 9- oder 10-jährige Mädchen zum Beispiel an starken Gefühlsschwankungen leiden oder einfach haben. Das kann sein, dass ein Mädchen von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt im 5-Minuten-Takt sein kann. Und wenn man es dann fragt, ja, was hast du denn gehabt? Dann sagt es, ich weiß es auch nicht. Und das hat schon ein bisschen mit diesen Hormonumstellungen zu tun, die das Kind überschütten und es einfach anders reagiert, als es gewohnt ist. Der weiteste Begriff ist wohl die Adoleszenz, wo man eben von der Vorpubertät, eben ab 9 Jahre, 10, 11 Jahre bis 25 Jahre als Adoleszent bezeichnet. Und vielleicht haben wir hier heute auch, oder ich bin mir sicher, habe ein paar Gesichter gesehen, Menschen, Personen hier, die noch adoleszent sind. Ich möchte Ihnen heute etwas mitgeben, was mir sehr geholfen hat in meiner Arbeit, und zwar ein Werkzeug, wie man eigentlich auf Jugendliche zugehen kann, wie man mit ihnen umgehen kann, wie man sie sinnvoll und positiv begleiten kann. Ich denke, das ist unser aller Bestreben. Wir wollen sie begleiten auf ihrem Entwicklungsweg. Dieses Werkzeug nenne ich das Drei-Schritte-Modell, nämlich die drei Schritte verstehen, fördern und fordern. Ich habe nämlich als Erziehungsberaterin sehr viele verschiedene Familiensituationen kennengelernt. Mein Motto ist, jedes Kind ist anders. Auch jeder Teenager ist anders. Jede Familie ist anders. Und ich brauche eine Art Werkzeug, damit ich mit all diesen Individuen, mit den unterschiedlichen Situationen, in denen sie drinstecken, etwas anfangen kann. Und da kam ich eben auf dieses Modell. Das heißt, ich muss zuerst verstehen, weshalb ein Jugendlicher sich so oder so verhält. Egal ob positiv oder problematisch. Warum verhält er sich so? Was sind Gründe, was sind Ursachen? Ich muss aber auch wissen, in welcher Entwicklungsphase er steckt. Manchmal sind offene Fragen im Raum, die muss ich vielleicht dann klären. Also erst wenn ich so einen Grundstock von Verstehen habe, kann ich weitergehen. Erst dann kann ich sinnvoll fördern und sinnvoll fordern. Kommen wir also zum zweiten Schritt, fördern. Beim Fördern geht es mir darum, zu überlegen, was braucht dieser junge Mensch, damit er sich gut weiterentwickeln kann. Ich frage mich weniger, was braucht es jetzt, damit dann die Eltern zufrieden sind oder die Lehrpersonen. Das ist auch wichtig. Aber in erster Linie ist es mir wichtig herauszufinden, was braucht dieser junge Mensch, damit er sich selber gesund weiterentwickeln kann und seine Ziele erreichen kann, seinen Lebensweg gehen kann. Also was wäre förderlich, was braucht er, was kann ich bieten, was können Eltern bieten, was kann er selber vielleicht sich organisieren. Und nun komme ich zum dritten Schritt, das Fordern. Ich erlebe viele Eltern, die ihren Kindern ja sehr nahe stehen und mit diesem dritten Bereich, mit dem Fordern, Mühe haben. Etwas fordern, das heißt, ich darf etwas erwarten von diesem jungen Menschen. Jetzt ist oft die Frage, was kann ich erwarten? Was ist altersgerecht? Was kann diese junge Frau, dieser junge Mann? Was hat er für Ressourcen? Was ist überhaupt möglich? Und Da gehören dann auch Abmachungen hinein, Regeln, vielleicht sogar Konsequenzen. Also da ist der junge Mensch selber auch gefordert. Da muss er seinen Schritt dazu machen. Und junge Menschen, die wollen gefordert werden, die wollen nämlich zeigen, was sie drauf haben. Die können viel. Und mit diesen drei Schritten arbeite ich und komme gut voran. Und ich möchte Ihnen dann heute auch so ein Beispiel zeigen, wo man mit diesen Schritten weitergekommen ist. Gut. Wie gesagt, jeder Teenager ist anders. Darf ich Sie ganz spontan bitten, ein paar Stichworte zu nennen? Was ist für Sie typisch Teenager? Ja. Herumkommandieren. Ja, herumkommandieren. Chillen. Zickig sein. Was ist? Bitte? Eitel, also aufs Äußere achten. Mhm. Recht haben. Ja. Gibt es sonst noch was? Empfindlich sein, verletzlich sein, ja. Mhm.
Sich abgrenzen wollen.
Sich abgrenzen, genau. Also Sie haben da schon sehr viele Ideen. Und ich möchte ein paar noch dazu nennen. Zum Beispiel sind die Jugendlichen plötzlich so, wie sagt man, Nachteulen, kommen nicht ins Bett abends und morgens nicht aus dem Bett. Und da können die Jugendlichen gar nichts dafür. Das ist von der Hirnforschung bekannt inzwischen, dass wir lösen ja abends so ein müde machendes Hormon aus, schütten wir aus automatisch. Und bei den Jugendlichen wird das etwa 2 bis 3 Stunden später ausgeschüttet, als das noch bei Kindern der Fall ist. Also die sind um 10 Uhr einfach nicht müde. Und wenn man nicht müde ist und nicht schlafen kann, dann geht man halt nicht ins Bett. Das ist völlig natürlich. Das Problem ist, dass sie dann trotzdem ihre 8 Stunden Schlaf bräuchten und morgens nicht aus den Federn kommen. Ich weiß nicht, ob das hier bei Ihnen in Vorarlberg ein Thema ist. In der Schweiz wird es auch diskutiert. Ich habe in der Zürcher Zeitung gelesen, vor einem Jahr oder so, dass sie es ernsthaft diskutieren, den Schulbeginn für die Jugendlichen auf 9 Uhr morgens zu versetzen. Jetzt müssen die um 7:30 schon auf der Matte stehen. Also auf 9 Uhr zu verschieben. Und sie haben es begründet, dass es dann toll wäre für die S-Bahnen. Die werden dann entlastet. Und das wäre eine Win-Win-Situation für alle. Aber meines Wissens wurde es noch nicht umgesetzt. Aber es wird ernsthaft diskutiert, weil es eigentlich Sinn machen würde. Ja, was auch genannt wird oft, ist, dass die Jugendlichen chaotisch sind, Zimmer haben, wo man sich kaum reintraut. Das gibt's tatsächlich, das gibt es. Es gibt aber auch genauso ordentliche Zimmer, sehr stilvoll eingerichtete, schöne Zimmer. Das weiß ich jetzt aus meiner Zeit, wo ich noch viele Hausbesuche machte, wo mir auch die Eltern versicherten, dass das jetzt nicht extra wegen mir aufgeräumt wurde. Das würde sowieso nicht gehen. Nur weil die Zanoni kommt, räume man sicher nicht auf. Dann ist die Sprache verändert sich. Jemand hat chillen gesagt. Ich traue mich schon gar nicht mehr, moderne Worte zu benutzen, weil da bin ich schon völlig veraltet meistens. Das ist auch etwas mit der Abgrenzung im Zusammenhang, wo die Jugendlichen ja extra unter sich eine Art Kodierung haben wollen, die wir nicht verstehen sollen. Und es gibt so Übersetzungsbücher, Jugendsprache, Erwachsenensprache. Es ist ganz spannend, was man da lernt. Oder ich habe mal so eine SMS gelesen von Jugendlichen. Ich habe ehrlich gesagt kein Wort verstanden. Ich wurde dann aufgeklärt, dass das OMG mit Ausrufezeichen, das bedeutet Oh my God. Und muss auch so ausgesprochen werden, offenbar. Provokation. Provokation gehört auch zum Jugendalter, genauso wie das Ausprobieren von Suchtmitteln. Das sind alles Dinge, die wir auch schon gemacht haben. Dann die erste Liebe gehört auch dazu. Erste sexuelle Erfahrungen. Und ich bin mir sicher, dass Sie alle sich an Ihre sexuellen ersten Erfahrungen erinnern können, weil das auch in der Jugendphase ganz tief geht, ein sehr sensibler Bereich ist und in Erinnerung bleibt. Ich möchte noch ein paar andere Sachen sagen. Zum Beispiel Eltern sind plötzlich peinlich. Miteinander ins Kino gehen geht eigentlich nicht oder dann nur, wenn man einige Reihen auseinander sitzt. Das ist völlig normal. Das ist völlig normal. Meine Tochter hat schon jetzt Beginn 4. Klasse, als ich sie mal abholen wollte, spontan von der Schule, hat sie gesagt, Mama, ist jetzt schon in Ordnung, aber es ist eigentlich voll peinlich. Das war's dann. Gut. Ja. Ich hatte letzthin eine... Nein, eins zurück. Eins zurück, bitte. Das Meersäule brauche ich. Es fehlt das Meerschweinchen. War eine Jugendliche bei mir. Sie ist 13 Jahre alt. Und sie kam zu mir, weil sie zu Hause verbal äußerst aggressiv ist. Also sie spricht mit ihren Eltern in einem Umgangston, der wirklich allerunterste Schublade ist. Und sie musste dann ins Coaching kommen und ich habe mit ihr darüber diskutiert und auch ein bisschen gefragt, wie sie es findet, wie die Eltern mit ihr umgehen. Und sie hat dann gesagt, ja, die behandeln mich wie ein Kleinkind und das geht gar nicht. Sie selber hat sich von der Realstufe auf die Sekundarstufe hinauf katapultiert, also mit Leistung auf eine höhere Schulstufe gebracht. Und seither ist sie mit Mädchen zusammen, die eher schick sind und so. Und sie selber, die Elena, kommt aus einem Bauernhof. Die Eltern haben einen Schweinehof und ja, es riecht auf diesem Hof. Und sie schämt sich jetzt ihrer Herkunft, offenbar. Also sie will sich sehr abgrenzen und ich muss ihr ein bisschen bewusst machen, dass sie ja noch gute 5 Jahre zu Hause sein wird, mindestens bis 18 Jahre. Und ich habe dann versucht, ihr ein bisschen aufzuzeigen, wie das denn für die Eltern ist und dass sie ein bisschen Geduld haben müsste, auch mit den Eltern. Und dann habe ich ihr so gesagt, schau mal, das ist wie wenn du zu deinem Meerschweinchenstall gehst. Sie hat einige Meerschweinchen, für die sie verantwortlich ist. Du gehst jeden Tag hin, du kennst diese Meerschweinchen, du fütterst sie, du streichelst sie, alles ist normal. Und eines Morgens gehst du zum Stall und dann siehst du etwas anderes. Und dann habe ich noch studiert, was würde jetzt für ein Bild passen. Und dann hat sie gesagt, ein Stachelschwein. Bitte. Sie selber ist auf dieses Bild gekommen. Und ich finde das so gelungen. Und dann habe ich ihr gesagt, genau. Da plötzlich stehst du da und hast ein Stachelschwein im Stall. Es ist ein faszinierendes Tier. Aber man kann es nicht mehr so gut streicheln. Man muss anders mit ihm umgehen. Jetzt muss man sich daran gewöhnen. Und genau so geht es deinen Eltern. Und das hat ein bisschen Aha-Erlebnis gemacht bei ihr, dass sie eben auch ihre Eltern ein bisschen besser verstehen kann. Und klar ist, dass beide ihre Schritte aufeinander zumachen müssen. Aber dieses Bild habe ich ganz toll gefunden. Ich bin sicher, das hat sie mit nach Hause genommen. Bitte. Jede Lebensphase hat ihre Aufgaben, so auch die Pubertät. Beim Kleinkind ist es neben Laufen und Sprechen lernen und ganz vielen Dingen, ist es auch zu lernen, mit Frust umzugehen. Kleinkinder, die trotzen dann. Das gehört dazu. Die müssen das auch. Das ist ihre Aufgabe. Und bei den Jugendlichen ist es ganz ähnlich, man nennt Pubertät auch die zweite Trotzphase. Hat damit zu tun, dass auch ein jugendlicher Mensch seinen Radius erweitern muss. Das heißt, er geht bis an die Grenze und dann gerne noch ein bisschen drüber. Und dann gibt es Reaktionen. Aber er muss das tun. Er hat aber noch viele weitere Aufgaben. Es sind etwa 9, da muss ich ein bisschen schauen. Die eine Aufgabe ist, dass der Jugendliche neue und reifere Beziehungen knüpft. Darf ich Sie fragen, wer von Ihnen hat heute noch Freunde, Freundinnen aus der Jugendzeit? Und doch einige. Also da werden oft Beziehungen geknüpft, die manchmal ein Leben lang halten. Dazu als nächste Aufgabe kommt, dass man sich oder das Kind sich in eine weibliche und eine männliche Rolle hineinfinden muss. Und es gibt ja nicht nur die weibliche und die männliche Rolle, sondern eine Vielfalt von weiblichen und männlichen Rollen, die man besetzen kann, die man ausprobieren kann. Das ist nicht ganz einfach. Die Körperveränderungen zu bewältigen, ist ein wichtiger dritter Punkt. Mädchen sind manchmal mit 11, 12 Jahren schon größer als ich und weiblich voll ausgebildet, haben weibliche Rundungen entwickelt. Und die gleichaltrigen Jungs sind dann manchmal einen Kopf kleiner, die können die dann unter den Arm klemmen. Die Jungs brauchen noch ein bisschen, wie wir gehört haben. Bei den Mädchen ist das so, dass viele ihre Probleme damit haben, dass sie es eben nicht so toll finden, schon ganz weiblich auszusehen. Hat auch ein bisschen mit unserem Gesellschaftsschönheitsideal zu tun, welches eben sehr schlank sein soll und nicht rundlich. Und da haben die Mädchen natürlich oft Mühe, wohingegen die Jungs wieder Mühe haben, die eher schlaksig sind, die ein bisschen vielleicht Spätentwickler sind. Die leiden darunter, dass sie noch nicht ebenso Schränke sind, was eben jetzt auch dem Schönheitsideal entsprechen würde für den Mann. Muskeln haben, groß sein. Und da braucht es bei beiden einen sehr sensiblen Umgang damit, auch aufklären, eben, dass jedes Kind oder jeder Mensch anders ist und dass die Zeit dann schon noch kommen kann. Man sieht heute zum Beispiel eine starke Zunahme bei den Fitnesszentren, Krafträume und so, wo auch Jungs schon trainieren, wo man bestimmt sehr gut achtsam sein muss, ob das nicht, also ob das wirklich passt noch vom Wachstum her, dass da nichts forciert wird. Ein weiterer Bereich ist Schule, Ausbildung, Berufslehre. Wenn ich jetzt etwa insgesamt 9 Bereiche aufzähle, sehen Sie, dass die Schule nur einer davon ist. Und gerade wir Eltern, und vielleicht auch Lehrpersonen, wir fokussieren genau auf diesen Bereich und machen so klar, das ist jetzt das Allerwichtigste. Und es ist in der Tat wichtig, weil die Weichen werden gestellt für die Zukunft. Aber es ist genauso klar, dass für den jungen Menschen die Schule nur ein Bereich ist und daneben so viele Aufgaben bewältigt werden müssen. Da kann man nicht immer gleich gut und gleich intensiv an dieser Sache dran sein. Weiter wird das Sozialverhalten weiterentwickelt, gefestigt. Die jungen Menschen beginnen sich zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel bei irgendwelchen Jobs, ob das Babysitting ist oder im Verein sich engagieren, im Sport. Viele Dinge sind da möglich oder auch schon Ferienjobs. Weiter entwickeln sie jetzt ein Wertesystem, auch ein ethisches Bewusstsein. Kann bedeuten, dass zum Beispiel eine jugendliche Frau nach Hause kommt und sagt, Mama, ab heute esse ich kein Fleisch mehr, ich bin jetzt Vegetarierin. Und es wäre dann natürlich sinnvoll, diese Entscheidung zu respektieren. Heißt aber nicht, dass die ganze Familie sich jetzt ändern muss, sondern dass man sich gegenseitig respektiert und das toleriert. Also jetzt beginnen junge Menschen, sich sehr viele Gedanken über das Leben zu machen, und das ist auch richtig so, auch sehr spannend, über ihre Gründe und Gedanken zu erfahren. Probleme lösen ist ein weiteres Thema. Klingt vielleicht banal, aber auch ein jugendlicher Mensch muss wissen, was er zu tun hat, wenn ihm seine Tasche verloren gegangen ist, wenn das Velo platt ist. All diese Dinge muss er immer mehr selber bewältigen können. Und ich habe im Coaching einige Jugendliche, die sind nicht imstande, ein Telefonat zu machen, wenn sie eine Schnupperlehrstelle organisieren wollen. Die sind zu schüchtern, zu unerfahren. Da braucht es auch wirklich nahe Begleitung. Man muss es ihnen zeigen, vormachen, mit ihnen zusammen, schrittweise, bis sie es selber können. Also Probleme lösen. Dann ein verantwortungsvoller Umgang mit der Sexualität ist ebenfalls wichtig, und zwar für Jungs wie für Mädchen. Auch nicht ganz leicht bei der heutigen Medienvielfalt. Man weiß, dass sehr viele junge Menschen schon pornografisches Material anschauen. Natürlich mit den iPhones und Internet ist man da sehr rasch überall dran. Und man weiß auch aus einer Bravo-Studie, dass gerade Jungs sich da extrem unter Druck setzen, weil sie meinen, das, was sie von den Pornodarstellern gesehen haben, das sei, so sei dann die erste Liebe. Und es ist da auch wichtig, ihnen aufzuzeigen, dass sich das vielleicht wie bei einem Actionfilm verhält. Es ist eben nicht die Realität. Ja, und zum Schluss sollen die Jugendlichen Flücke werden, mit 18 Jahren selbstständig sein. Sie sehen, das sind so viele Bereiche, große Aufgaben, die sie in etwa, sagen wir, 6 Jahren, von 12 bis 18 Jahre entwickeln sollen. Und ich finde das so beachtlich, dass ich den Jugendlichen ein Kränzchen winde. Es sind große Aufgaben und es ist klar, dass man da nicht überall top sein kann. Und die Entwicklung geht natürlich weiter. Bitte. Sie sehen hier einen Eisberg. Beim Eisberg sieht man nur einen kleinen Prozentsatz dessen, was eigentlich auch noch zu diesem Berg gehört. Der ist jetzt, der große Teil ist unter Wasser. Und so geht es uns auch oft mit den Jugendlichen, dass wir so einen Teil erkennen, sehen, verstehen können. Und vieles bleibt uns unbekannt, weil es vielleicht in einer jetzt ganz anderen Zeit stattfindet, als wir das noch hatten. Und weil wir auch nicht alles erfahren müssen. Jugendphase bedeutet ja auch, die eigene Identität zu finden. Das ist eine Hauptaufgabe. Und das ist einigermaßen kompliziert. Die Jungen fragen sich, und das haben wir auch schon so gemacht, die fragen sich, wie bin ich? Und wie möchte ich denn sein? Dann wird es aber noch komplizierter. Sie fragen sich auch, wie wirke ich auf andere? Und wie finde ich, dass die anderen mich finden? Sie sehen, das ist sehr viel kompliziertes Denken und für diese Thematik verwenden junge Menschen ganz, ganz viel Zeit. Mehr als wir uns bewusst sind, wir Erwachsenen. Kann bedeuten, dass ein Mädchen, wenn es mit der Frisur nicht zufrieden ist, nicht mehr zur Schule gehen will. Ich hatte so einen Fall, da brauchte es am Abend einen Notfall-Friseurtermin. Sonst wäre sie nicht mehr gegangen. Bedeutet auch, dass Jungs sich anders hinsetzen, und zwar so hinsetzen, dass die Beine möglichst breit wirken. Weil in der Schule unter den Bänken, Pulten, wie sagen Sie, Tischen, unter den Tischen sieht man ja die Beine. Und für Jungs ist es eben ja wichtig, starke Beine zu haben, deshalb biegen sie sie so, dass es möglichst so aussieht. Das nehmen wir vielleicht nicht wahr als Lehrperson. Aber das sind Gedanken, die sich die Kids machen. Diese Identitätsfindung ist natürlich genährt auch durch Vorbilder. Was denken Sie, was ist Vorbild Nummer 1 heute? Wer ist Vorbild Nummer 1? Wer hat eine Idee? Die Eltern, ja, genau. Auch wenn man das vielleicht nicht denken würde und wenn die Jungen sagen, so wie du will ich schon gar nicht werden. Trotzdem sind wir Eltern Vorbild Nummer 1. Und das ist deshalb so, weil die Kinder ja seit Geburt mit den Eltern in einer emotional nahen Beziehung stehen. Deshalb ist es auch ganz fatal, wenn jetzt ein Elternteil sagt, mach doch, was du willst, interessiert mich überhaupt nicht mehr, ist ja dein Leben. Das ist wie so ein Abschieben, so quasi, du interessierst mich nicht. Und das ist für einen jungen Menschen ganz schwer. Sie haben vielleicht schon erlebt, dass Erwachsene berichten, oh, ich kann es meiner Mutter noch heutzutage nicht recht machen. So als Beispiel. Wo man doch selber schon mitten im Erwachsenenalter steckt. Da sieht man, wie es ja immer noch wichtig ist, was die Eltern über einen denken. Es ist uns nicht egal. Und den Jugendlichen ist es schon gar nicht egal. Natürlich zeigt man das nicht, das wäre total uncool. Dann gibt es noch weitere Vorbilder. Natürlich Idole aus der Sport- und Starswelt, Musik. Man erinnere sich an diese Welle von Chihuahuas, die aufgekommen sind. Woher kam das? Haben Sie das auch hier erlebt? Bei uns gab es in der Schweiz ganz viele Chihuahuas plötzlich. angeregt durch Paris Hilton. Jetzt hat es keine, ich sehe die Chihuahuas nicht mehr, ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Ich will es auch lieber nicht wissen, ich bin selber Hundefreundin, also. Aber das war ganz, ganz auffällig. Also diese Idole haben einen großen Einfluss und da haben wir auch keinen Einfluss drauf, wen unsere Jungen zum Vorbild nehmen. Dann die Peer Group. Peer Group bedeutet die Clique, die Gruppe der Gleichaltrigen. Die haben auch einen Einfluss, besonders den Gruppendruck, den man so auch kennt. In der Clique gibt es aber auch viel Positives. In der Clique können sich die Jungen eben so ausprobieren im Sozialverhalten. Und es hat mal keine Erwachsenen dabei. Es gibt es aber auch Junge, die haben keine Clique, die haben nur eine BFF. Das heißt bei uns Best Friend Forever. Das ist dann die beste Freundin halt. Und das ist eine Mini-Clique. Und auch in dieser Mini-Clique kann man diese Sozialverhalten trainieren. Das ist auch völlig okay. Also auch diese Peer Group beeinflusst und nicht zuletzt die ganze Gesellschaft. Ja, gerne das nächste Bild. Ich möchte Ihnen ein bisschen erklären, was es auf sich hat mit diesen Veränderungen in der Pubertät. Man hat in der Hirnforschung herausgefunden, dass das Gehirn sich verändert in diesen Jugendjahren. Das heißt, Areale, die in der Kindheit aktiv waren, sind plötzlich weniger aktiv. Also Gehirnareale sind plötzlich weniger aktiv und andere Bereiche im Gehirn sind auf Standby geschaltet. Das ist so eine Umbauphase, also als Sinnbild halt nehme ich die Baustelle. Später ändert sich das wieder. Das heißt, zum Beispiel die Risikofreude nimmt sehr zu. Sie sind risikofreudig, sie wollen das Leben erleben und genießen. Das ist auch etwas ganz Schönes, was wir manchmal bedauern, wenn das ein bisschen wieder weggeht, wenn wir so vernünftig werden. Die Jungen neigen zu impulsiven Handlungen. Sie können Konsequenzen nicht mehr so gut abschätzen. Wenn wir dann erklären, warum etwas schlimme Folgen haben kann, dann sind die Jugendlichen nicht zufrieden und finden, wir sind nur Schwarzseher und wollen ihnen nur nichts gönnen. Aber es ist tatsächlich so, sie können es vom Gehirn her nicht einordnen, dass gewisse Folgen eintreffen könnten. Das macht die Sache auch ein wenig gefährlich. Wir haben im Bereich Freizeitverhalten und auch im Verkehr eine höhere Unfallgefahr, auch gibt es auch tödliche Unfälle bei den Jugendlichen, weil sie eben genau solche Risiken nicht einschätzen können.